Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Libyen. Die Aussage von Gaddafis Außenminister, wenn die NATO mit den Bombardierungen aufhört, könnte es freie Wahlen geben. Und ein humanitärer Korridor im Westen Libyens. Das UNO-Hilfswerk kann erstmals im größeren Stil Hilfsgüter unter die notleidende Bevölkerung bringen. Andere Schlagzeilen. Kompetenzüberschreitung, unwürdiges Verhalten. Die Vorwürfe der Parlamentarischen Untersuchungskommission an den Neuenburger Ex-Regierungsrat Enna. Und der Ausstieg aus dem Wiedereinstieg. Italiens Regierungschef Berlusconi stoppt seine Atompläne. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Auch im Studio ist Roger Brendlin. Er hat für uns jetzt als erstes die Nachrichten.
In Libyen hat Muammar Gaddafis Außenminister al-Obeidi Wahlen in Aussicht gestellt. Unter der Bedingung, dass die NATO ihre Bombardierung einstelle. Das berichtet die britische BBC. Zuvor hatten NATO-Kampfflugzeuge Kommunikationsanlagen der libyschen Regierungstruppen zerstört. Außenminister al-Obeidi kritisierte die britische Entscheidung, Militärberater nach Libyen zu schicken. Diese sollen die Aufständischen organisatorisch unterstützen und ihnen beim Aufbau von Kommunikationsstrukturen helfen. Auch Frankreich meldet, es werde eine kleine Gruppe von Militäroffizieren nach Libyen entsenden. Die Rebellen hatten den Westen erneut gebeten, Bodentruppen zu schicken, doch dazu sind weder die NATO noch Großbritannien oder Frankreich bereit. Der Zutritt zur Sperrzone rund um das zerstörte AKW Fukushima in Japan soll verboten werden. Um frühere Bewohner vor radioaktiver Strahlung zu schützen, will die japanische Regierung ein rechtlich bindendes Zutrittsverbot erlassen. Der Staat hat im Umkreis von 20 Kilometern um Fukushima zwar eine Sperrzone verhängt, doch dennoch kehren immer wieder Menschen in ihre früheren Wohngebiete zurück, um Habseligkeiten zu holen. Im Gebiet lebten vor der Katastrophe gegen 80.000 Menschen in 10 Städten und Dörfern. In China ist der prominente Menschenrechtsanwalt Zhang Tianyong nach 2 Monaten Haft freigelassen worden. Laut seiner Frau geht es ihm gut. Zhang war im Februar zusammen mit zahlreichen Anwälten und Dissidenten verhaftet worden, nachdem im Internet anonyme Aufrufe zu Massendemonstrationen erschienen waren. Vor 3 Wochen wurde der international bekannte chinesische Künstler Ai Weiwei verhaftet. Dessen Schicksal ist weiterhin ungewiss. Der ehemalige Neuenburger Regierungsrat Friedrich Enach wird erneut scharf kritisiert, diesmal von der Untersuchungskommission des Neuenburger Kantonsparlaments. Die PUK hält in einem Bericht fest, Enach habe seine Kompetenzen überschritten, als er seiner Geliebten zu einer Stelle in seinem Departement verholfen habe, und der FDP-Mann sei für sein Amt ungeeignet gewesen. Friedrich Enach gesteht zwar ein, er sei zu weit gegangen, gleichzeitig kritisiert er nun aber, der PUK-Bericht hebe nur das Negative hervor. Das Thema Korruption wird in der Schweiz nicht immer ernst genug genommen. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Bundes. Die eingesetzte Arbeitsgruppe schreibt, Bestechlichkeit sei in der Schweiz zwar die große Ausnahme. In Bereichen, die der Korruption vorbeugten, mangle es manchmal aber an Sensibilität. Zudem fehle in Politik, Wirtschaft und Medien oft das nötige Interesse am Thema Korruption. Ein Gefahrenpotenzial sieht der Bericht bei der Finanzierung von Parteien. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat einen neuen Chef. Neuer Direktor des BLW wird der Waadtländer Agronom Bernard Lehmann. Er wurde vom Bundesrat auf Anfang Juli zum Nachfolger von Manfred Bötsch ernannt. Bernhard Lehmann ist auf dem Bauernhof aufgewachsen, arbeitete für den Schweizerischen Bauernverband und ist zurzeit ETH-Professor für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften. Wegen der anhaltenden Trockenheit in der Schweiz verbieten weitere Kantone das Feuern im Freien. Feuerverbote gelten nun in den beiden Basel, Bern, Solothurn, St. Gallen, Graubünden, Appenzell-Ausserrhoden, Uri, Tessin und in der Waadt. Laut dem Bundesamt für Umwelt besteht aber in allen Kantonen hohe Waldbrandgefahr. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sind wieder mehr Stellen ausgeschrieben. Im ersten Quartal 2011 gab es fast ein Drittel mehr freie Stellen als im letzten Jahr. Das zeigt eine Untersuchung des Stellenvermittlers Adecco. Besonders viele Stellen entstanden demnach in Büros, Verwaltungen, im Gastgewerbe sowie in medizinischen und sozialen Berufen. Auf dem Bau erhöhte sich das Angebot an Stellen gemäß Adecco nicht sehr stark. Bei Informatikberufen sei sogar ein leichter Rückgang zu beobachten gewesen. Eine Feinunze Gold kostet erstmals mehr als 1'500 Dollar. Das sind rund 43'600 Franken pro Kilo. Auch der Preis für Silber steigt weiter. Mit über 44 Dollar pro Unze kostet Silber so viel wie seit 30 Jahren nicht mehr. Aus Angst vor weltweit steigenden Preisen und wegen der Schuldenkrise in Europa werde vermehrt in Gold und Silber investiert, sagen Experten.
12.36 Uhr. Ein humanitärer Korridor durch Westlibyen. Was bringt der? Wir fragen gleich nach hier im Rendezvous. Dann, was tun mit den zu großen Banken? Der Bundesrat entscheidet heute, andere Finanzplätze sind auch gefordert. Besuch bei George Beresich, der Fischer aus Louisiana, fängt ein Jahr nach der Ölkatastrophe wieder Krusten- und Schalentiere. Nur, wo sind die ganz jungen Austern? Außerdem Atomenergie, Fragen zur Kehrtwende in Italien und erneuerbare Energie, die Schweizer Umweltverbände im Dilemma. Um eins dann, in der Schweiz fliegen viele Helikopter, aber keine Made in Switzerland. Das Tagesgespräch mit dem Mann, der das ändern will. Zuerst aber nochmals Roger Brendlin.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.429 Punkten plus 1,6%. Der Euro wird zu 1.2970 Franken gehandelt, der Dollar zu 89,94 Rappen. Das Wetter im Flachland bleibt es heute überall sonnig, in den Bergen bilden sich einige Quellwolken, am Abend sind im Jura und im Berner Oberland lokale Schauer möglich. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf rund 23 Grad. Morgen Donnerstag und am Karfreitag bleibt es meistens sonnig mit Quellwolken über den Bergen. Im Süden ziehen am Freitag im Laufe des Tages aber dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen ab morgen auf sommerliche Werte mit 23 bis 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden staut sich der Verkehr auf rund 4 Kilometern. Als Alternativroute steht die A3, A13 via San Bernardino zur Verfügung. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Raststätte Neuenkirch und Emmen Nord stockt der Verkehr wegen einer Baustelle. Und in der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Kiesen und Rubigen gibt es Stau wegen eines Unfalls.
Unter den wochenlangen Kämpfen in Libyen leidet die Zivilbevölkerung ganz besonders, und zwar auch jener Teil, der nicht ganz direkt militärischen Angriffen ausgesetzt ist. Besonders schwierig war bisher die Lage im Westen des Landes, der weitgehend von den Gaddafi-Truppen kontrolliert wird. Ich fragte Ralf Südhoff vom Welternährungsprogramm der UNO in Berlin, woran fehlt es diesen Menschen?
Vielen Menschen fehlt es an allem. Wir bekommen Berichte, insbesondere von den Flüchtlingen, die das Land verlassen konnten, dass die Preise für Nahrungsmittel sich teils sogar für Brot oder Reis verdoppelt haben. Wir hören, dass die Nahrungsmittelvorräte aller Orten ausgehen. Libyen ist ja schon zu Friedenszeiten ein Land, was fast alle Nahrungsmittel importieren muss. Das ist jetzt kaum noch möglich. Und Medizin ist natürlich ein ganz großer Mangel, gerade was Verwundete und Verletzte anbelangt.
Es ist jetzt dem Welternährungsprogramm gelungen, einen humanitären Korridor einzurichten in Zusammenarbeit mit dem libyschen Roten Halbmond. Was muss man sich darunter vorstellen unter so einem humanitären Korridor?
Das heißt, dass wir eine Garantie bekommen haben von beiden Seiten, sowohl von der Gaddafi-Seite wie auch den Rebellen, dass wir von Tunesien aus jetzt zu Land einen Lastwagenkonvoi starten konnten, der gestern auch in Tripolis angekommen ist und nun weitere Städte anfahren wird. Das heißt, wir haben Sicherheitsgarantien, dass er nicht angegriffen wird. Das ist ein Durchbruch, weil bisher war es in keinster Weise möglich, zu Land belagerten Städten im Westen zu helfen. Das ist jetzt möglich. Wir können rund 50.000 Menschen nun mit Nahrungsmitteln für einen Monat versorgen. Das ist noch ein erster Schritt. Insgesamt gehen wir davon aus, dass rund rund 1 Million Menschen in Libyen und in den Flüchtlingslagern in den Nachbarstaaten unsere Hilfe brauchen. Im Osten des Landes konnten wir schon mehr tun, aber in der Tat rund 250.000 Menschen erreichten nun insgesamt unsere Hilfe. Es bleibt also sehr viel zu tun, aber es fehlen uns dafür leider auch die Mittel, sowohl was Zuwendungen von Staaten als auch Spenden anbelangt.
Seit Tagen von Gaddafi-Truppen belagert ist die Stadt Misrata, die Rebellenhochburg im Westen von Libyen. Dort, muss man annehmen, ist die humanitäre Lage besonders prekär. Können Sie auch dort helfen?
Misrata konnten wir in der Tat vor einigen Tagen mit einem Schiff bereits erreichen. Die Stadt hat ja, wenn Sie so wollen, den Vorteil, eine Hafenstadt zu sein, und zu Wasser können dort Schiffe von Hilfsorganisationen landen. Auch wir haben dort Nahrungsmittel, rund 600 Tonnen, vor einigen Tagen hingebracht und können diesen Zugang auch weiter nutzen. Insgesamt ist die Lage dort aber natürlich trotzdem sehr, sehr schwierig, denn dort sind ja Kämpfe und massiv Verletzte auch zu beklagen. Und in der Tat, sehr, sehr viele Familien und Haushalte dort müssen schmutziges Wasser trinken, weil sie keine Alternative haben. Die Not ist also sehr, sehr groß.
Informationen von Ralf Südhoff vom UNO-Welternährungsprogramm in Berlin. Heute muss der Bundesrat Farbe bekennen. Am Nachmittag legt er einen Gesetzesentwurf vor, mit dem er verhindern will, dass die Schweiz künftig eine Großbank retten muss, so wie letztes Mal im Fall der UBS. Die kleine Schweiz mit zwei großen Banken ist mit diesem sogenannten Too-Big-to-Fail-Problem ganz stark konfrontiert. Aber die Schweiz ist nicht allein. Auch in anderen Ländern sucht man nach Lösungen, zum Beispiel in den beiden wichtigen Bankennationen Großbritannien und USA, Bert Soltermann.
Taxpayers should not be on the hook for the banks.
Das ist Sir John Vickers. Er ist der Chef einer Kommission, die nach Regeln sucht, damit die britischen Steuerzahler ihre Großbanken nicht wieder retten müssen. Letzte Woche präsentierte Vickers einen Zwischenbericht. Es bestehe Reformbedarf, sagte er, und wenn doch mal wieder etwas schief laufe, müssten Banken einfacher und billiger ausgemustert werden können.
Reform is needed to make banks better able to withstand losses and easier and less costly to sort out if unfortunately they still get into difficulties.
Vickers Kommission macht keine revolutionären Vorschläge. Die britischen Großbanken zerschlagen, dieser Plan zum Beispiel ist vom Tisch. Künftig sollen die britischen Großbanken, die in der Krise mit einem Rettungspaket von 500 Milliarden Pfund gestützt und zum Teil verstaatlicht worden sind, ihr Kleinkundengeschäft und den Zahlungsverkehr in separaten Einheiten betreiben müssen. In der Not könnte man diese Einheiten retten und anderes, wie das riskantere Investmentbanking zum Beispiel, ohne Gefahr untergehen lassen. Zudem fordert die Vickers-Kommission mehr Eigenmittel, um die Banken so stabiler zu machen. Diese Eigenmittel sollen zwar umfangreicher sein als international vorgesehen, aber nicht so umfangreich wie die, die die Schweiz, der UBS und CS wohl vorschreiben wird.
We should not be forced to choose between allowing a company to fall into a rapid and chaotic dissolution or to support the company with taxpayer money.
US-Präsident Barack Obama klingt ähnlich wie Sir Vickers. Auch er will nie mehr Banken retten müssen. Als Grundlage für die US-Großbankenregulierung dient das Dodd-Frank-Gesetz. Es wurde letzten Sommer verabschiedet und will das Problem mit zusätzlichen Eigenmitteln und weiteren Auflagen lösen, zum Beispiel mit einem Konkursverfahren für Großbanken oder Einschränkungen, wenn Banken mit Wertpapieren auf eigene Rechnung handeln. Alles in allem gehen die USA allerdings nicht über die internationalen Vorschläge hinaus. Und sie gehen auch weniger weit, als dies Großbritannien plant und die Schweiz wohl ziemlich sicher tun wird. Zudem steckt auch hier der Teufel, stecken die Schlupflöcher im Detail. Vieles ist noch im Fluss. Immer mehr Experten sind deshalb skeptisch, ob das am Ende alles reicht. Beispiel MIT-Professor Simon Johnson. Man müsse nun ernst machen, sagte er kürzlich an einer Fachtagung. Die Megabanken stellten große, dringliche Probleme dar. Die Zeit dränge mehr, als man denke. Die einzelnen Länder basteln derzeit alle an ihren eigenen Too-Big-to-Fail-Maßnahmen. Dabei ist das ein Problem, das eigentlich global gelöst werden müsste. Doch das scheint rund 2,5 Jahre nach dem großen Bankenbeben eine Utopie. Realistischer ist eine Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ob der groß genug ist? Zweifel sind angebracht.
Eine gewaltige Explosion erschütterte die Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, genau heute vor einem Jahr. 11 Arbeiter kamen ums Leben und eine der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte der USA nahm ihren Lauf. Fast 800 Millionen Liter Öl sprudelten ungehindert ins Meer. Viele fürchteten um ihre Existenz, darunter George Berisich, Krabbenfischer aus Louisiana, den wir damals befragten. Unser Korrespondent Max Ackermann hat ihn jetzt wieder besucht.
George Berisich hat wenig Zeit. Er ist nur kurz an Land zwischen 2 mehrtägigen Ausfahrten mit seinem Krabbenboot. Eben erst hat die neue Fangsaison begonnen. Und wie?
7 o'clock Saturday night. We found some big white shrimpers. Let's go. And the good Lord was with us. We only hung up one time. No damage. I hung a wreck.
Über 2 Tonnen Krevetten zogen George und sein Helfer aus dem Meer. Ein Fang im Wert von rund $6,000.
A good day at the office.
Ein guter Tag im Büro, witzelt der Spaßvogel. Er sei zurück im Geschäft.
Yes, I'm back in business. I'm shrimping, but I'm not making what I should make. You know, like...
Noch verdiene er zwar nicht ganz so viel, wie er eigentlich müsste, denn in der kurzen Krevettensaison muss ein ganzer Jahreslohn reinkommen. Aber klagen will George nicht. Es läuft besser, als er vor einem Jahr befürchtet hatte. Damals, kurz nach der Explosion auf der Deepwater Horizon, habe ich George Berisich zum ersten Mal getroffen. Er war tief deprimiert. Schon im Wirbelsturm Katrina 2005 hatte er sein Wohnhaus und 2 von 3 Schiffen verloren. Nun schien ihn eine von Menschen verursachte Katastrophe definitiv in die Knie zu zwingen.
This is man-made out here. And it's probably going to cause more economic impact in the long run than what Katrina did.
Ein riesiger Ölteppich bedrohte monatelang weite Küstengebiete, tötete Tiere und Pflanzen und brachte die Fischerei und die Tourismusindustrie in der Golfregion praktisch zum Erliegen. Dies kostete George Berisich an die $90,000 Bruttoverdienst. Noch größer war der Ausfall im Außengeschäft. Doch ein Jahr später sind die Netze wieder voll. Waren George und die meisten seiner Kollegen damals überpessimistisch?
No, because we still don't know.
Nein, sagt George, dennoch seien die langfristigen Auswirkungen nicht bekannt. Und außerdem, bis jetzt habe er noch keine einzige Auster verkauft und dies sei sein erster Krevettenfang gewesen seit Oktober. Würde seine Frau nicht mitverdienen, sie hätten dieses Jahr nicht überstanden.
If my wife wasn't working, you think I could make it?
Zwar hat BP $20 Milliarden für Entschädigungen bereitgestellt, aber erst ein Viertel davon ausbezahlt. Auch George hat erst einen Bruchteil seines Verdienstausfalls von BP zurückerstattet bekommen, den Rest klagt er jetzt gerichtlich ein. Und dass die Auswirkungen der Ölpest noch längst nicht absehbar sind, bestätigen Erfahrung und die Wissenschaft. In Alaska beispielsweise brach die Heringpopulation erst 4 Jahre nach der Exxon Valdez-Katastrophe zusammen. Ähnliches könnte auch im Golf von Mexiko passieren. Fische berichten, dass sie bloß mehrjährige Tiere fangen, aber keine Jungen. Und Gleiches beobachtet George bei den Austern.
I'm still worried about my oysters. I have no baby oysters yet.
Das lässt Schlimmes befürchten für die nächsten Ernten. Doch ist das Öl daran schuld? Niemand weiß es wirklich. Und warum werden so beunruhigend viele tote Delfine an die Küste gespült? Und was hat es auf sich mit diesen seltsamen, orangefarbenen Flecken auf einigen Krabbenarten und mit den Atembeschwerden von Kindern und alten Menschen? Viele Fragen und noch wenige Antworten. Aber die Menschen am Golf von Mexiko haben Angst. Auch George Berisich.
We haven't had a baby oyster yet. That scares the shit out of me.
Angst, dass die Folgen der Ölpest sie noch viele Jahre belasten werden.
Rendezvous heißt diese Sendung. Es ist 11:45. Einst galt er als Hoffnungsträger, aber letzten August musste Frederik Enner als Regierungsrat des Kantons Neuenburg zurücktreten. Dem verheirateten Freisinnigen wurde unter anderem vorgeworfen, seiner Geliebten zu einem Job verholfen zu haben in seinem Departement. Heute hat die Parlamentarische Untersuchungskommission, die PUK, ihren Bericht zur Affäre Enner veröffentlicht. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser mit Einzelheiten.
Der Bericht ist für Frederik Enner wenig schmeichelhaft. Wie er sich als ehemaliger Regierungsrat verhalten habe, sei seines Amtes unwürdig gewesen. Er habe seine Kompetenzen überschritten, als er seine Geliebte anstellte. Die PUK geht auch scharf ins Gericht mit seinen Methoden. Er habe als Regierungsrat auf Dossiers Einfluss genommen, die ihn nichts angegangen seien. So habe er einer Frau Sozialhilfebetrug vorgeworfen und sie unter Druck gesetzt. Mit diesem Fall beschäftigt sich zurzeit auch die Justiz. Frederik Enner sei für das Amt des Regierungsrates ungeeignet gewesen, sagt Veronika Pantillon, Präsidentin der Parlamentarischen Untersuchungskommission.
Monsieur Enner a montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas fait pour remplir cette fonction de conseiller d'État où il faut respecter le cadre légal et où il faut aussi respecter une certaine collégialité avec ses collègues du Conseil d'État.
Er habe die Gesetze und das Kollegialitätsprinzip nicht respektiert. Frederik Enner gibt gewisse Fehler zu, die ihm der Bericht vorwirft. So stimme es, dass er Dinge zu schnell erledigen wollte und zu weit gegangen sei. Enner sieht sich aber auch als Opfer in der ganzen Affäre. Im Bericht werde nur das Negative über ihn herausgehoben.
On a dit en droit, le doute y profite à l'accusé. En politique, le doute y condamne.
In der Justiz heiße es, im Zweifelsfall für den Angeklagten. In der Politik komme aber jeder Zweifel einer Verurteilung gleich, sagt Enner, der heute wieder als Anwalt arbeitet. Die PUK kritisiert aber nicht Enner allein. Die Neuenburger Regierung als Ganzes habe in der Zeit nicht als Team funktioniert, sondern habe aus Individualisten bestanden. Insgesamt hat die Affäre Enner den Kanton Neuenburg über Monate beschäftigt und das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Institutionen getrübt. Die Parlamentarische Untersuchungskommission regt deshalb an, dass in Zukunft eine Geschäftsprüfungskommission auf die Beine gestellt wird, damit Probleme in der Verwaltung frühzeitig erkannt werden. Ende Mai wird der PUK-Bericht noch im kantonalen Parlament behandelt.
Es war eine Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Italien legte per Volksabstimmung seine Atommeiler still. Das war 1987. Vor einem Jahr jetzt beschloss die Regierung Berlusconi einen groß angelegten Wiedereinstieg, den Bau von neuen AKW. Jetzt macht die Regierung wieder rechtsumkehrt und sagt diesen Wiedereinstieg ab. Frage nach Rom an unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis. Warum diese Kehrtwende?
Silvio Berlusconi wusste, dass er an der Urne im Juni wird über den Atomwiedereinstieg abgestimmt, dass er dort eine Kanterniederlage einfahren würde. Rund 70% nach neuesten Umfragen der Italiener sind gegen die Atomkraft. Allerdings schon vor der Atomkatastrophe in Japan war die Stimmung sehr kritisch. Am gleichen Tag, wie über die Atomkraft abgestimmt wird, soll auch über die Wasserprivatisierung und vor allem über den Legittimo Impedimento abgestimmt werden. Das ist so ein Gesetz, das Silvio Berlusconi vor Strafverfolgung schützen soll. Also diese Komponente Atomkraft, Wasserprivatisierung und persönliches Gesetz macht diesen Abstimmungstag von Mitte Juni auch zu einem Plebiszit über die Regierung Berlusconi. Und Berlusconi musste befürchten, dass wenn er hier eine Kanterniederlage einfällt, würde, dass dann seine schmale Regierungsmehrheit wieder arg ins Wackeln kommen würde.
Sie deuten also an, das Ganze ist auch ein politisches Manöver. Denken Sie denn, das ist das letzte Wort?
Rein theoretisch könnte die Regierung in einem Jahr schlaumeierisch wieder auf diesen Entscheid zurückkommen und sagen, es ist wieder alles anders, wir möchten doch Atomkraftwerke. Allerdings ist das real nicht vorstellbar, weil, wie gesagt, die Bevölkerung ist sehr atomkritisch und indem jetzt zurückmarschiert wird, indem die laufenden Projekte gestoppt werden, verzögert sich das gesamte sehr ambitiöse Atomprojekt der Regierung um Jahre, sodass niemand daran glaubt, dass es in nächster Zeit wieder aufs Tapet kommt.
Aber neue Atomkraftwerke in Italien zu bauen, das sei nötig, hieß es von der Regierung Berlusconi bis jetzt eben. Was sind denn die Alternativen, wenn keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden?
Das ist die große Frage. Im Gegensatz zu Deutschland, wo jetzt einfach einmal ein Moratorium verfügt wird, dann überlegt wird, wie könnte man aussteigen aus der ganzen Sache, wird hier in Italien hüst und hott gemacht. Gestern steigen wir ein, morgen steigen wir wieder aus. Niemand weiß, wie diese Alternative aussehen könnte. Es wird sehr, sehr vage von 7 Milliarden, die in den kommenden Jahren jedes Jahr zur Verfügung gestellt werden sollen für die Förderung der Photovoltaik. Allerdings, woher dieses Geld kommen soll angesichts der leeren Kassen, das ist sehr fraglich. Die meisten gehen davon aus, dass Italien weiterhin rund 15% seines Verbrauchs importieren wird aus Frankreich, Atomstrom aus der Schweiz und deshalb die Preise, die Energiepreise in Italien sehr volatil und sehr teuer bleiben werden.
Das heißt also, es wird weiterhin Atomstrom importiert, trotz diesem Ausstieg, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Das ist nicht vermeidbar. Italien kann gar nicht groß wählen. Es muss sich auf den internationalen Märkten irgendwie eindecken. Und wenn der Stromverbrauch, der europäische, weiter steigt, so muss es das nehmen, was es bekommt. Und das ist häufig auch Atomstrom.
Informationen von Massimo Agostinis in Rom waren das. Seit der AKW-Katastrophe in Japan wird auch in der Schweiz intensiv über den Atomausstieg diskutiert. In einer ungemütlichen Situation befinden sich dabei die Umweltverbände. Einerseits fordern sie lautstark, erneuerbare Energien sollten gefördert werden, jetzt erst recht. Andererseits bekämpfen sie immer wieder entsprechende Projekte. Jetzt steigt der Druck auf sie, dass sie Kompromisse machen. Der Bericht von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die Verantwortlichen der Schweizer Umweltverbände reiben sich verdutzt die Augen. Plötzlich stehen sie unter Druck bei den intensiven Diskussionen rund um die Energiezukunft der Schweiz. Rico Kessler, Geschäftsleitungsmitglied von ProNatura.
Wir werden offenbar fälschlicherweise wahrgenommen als Verhinderer des Ausbaus erneuerbarer Energien. Und diejenigen, die 30 Jahre auf das falsche Pferd Atomenergie gesetzt haben, die müssen sich plötzlich viel weniger rechtfertigen.
Was ist passiert? Schon kurz nach dem Reaktorunfall in Fukushima forderten Stromproduzenten und AKW-freundliche Politiker mehr Kompromissbereitschaft beim Ausbau von Wasser- oder Windkraftwerken. Wer mehr Energie aus erneuerbaren Quellen wolle, dürfe nicht deren Ausbau behindern, zum Beispiel mit Einsprachen. Das Image der Verhinderer ist für die Umweltverbände zwar nicht neu, hat aber seit Fukushima eine neue Dimension erhalten. Die Umweltverbände spüren dies. So musste die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz geharnischte E-Mails entgegennehmen. Geschäftsführer Raimund Rodewald über Reaktionen.
Gerade aufgrund der angeheizten Diskussion ein Unverständnis, wie könnt ihr das eigentlich aufs Spiel setzen, dass unsere Kinder in der Zukunft verstrahlt werden und euch geht es ja nur um den Natur- und Landschaftsschutz.
Die Atombefürworter hätten die Umweltverbände erfolgreich unter Druck gesetzt, erklärt Lukas Golder, Politologe am GFS-Forschungsinstitut und auf politische Kommunikation spezialisiert.
Das ist ein normaler Prozess in einer politischen Kommunikationssituation, Kampagnen- und Krisensituation, in denen wir uns befinden, in dem auch mächtige Akteure auf beiden Seiten sind. In diesem Spiel wird mit harten Bandagen gekämpft und kommuniziert und da muss man auch einmal etwas einstecken können.
Die Umweltverbände fühlen sich dennoch als Sündenböcke. Schon jetzt würden sie genügend Kompromisse eingehen, betont Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz.
Wir sind ja bei sehr vielen Kraftwerkprojekten bereits involviert. Wir haben beim Linntal 2015 dieses gigantische Kraftwerkprojekt mitgearbeitet. Wir haben bei Windperken mitgearbeitet im Berner Jura. Das wird auch weiterhin so sein.
Aber die Kompromissbereitschaft habe Grenzen. Und die sind offenbar erreicht. So warnt der Geschäftsführer des WWF Schweiz davor, zugunsten eines forcierten Ausbaus Abstriche beim Naturschutz zu machen. Hans-Peter Fricker.
Es hat keinen Sinn, dass wir jetzt auf Opportunismus machen und irgendwie unser Hemd nach dem neuen Wind ausrichten.
Denn dieser Wind könne auch wieder drehen. Darauf hoffen zumindest die Umweltverbände. Dabei belassen wollen sie es aber trotzdem nicht. Nochmals WWF-Geschäftsführer Hans-Peter Fricker.
Was wir tun können, ist sicher versuchen, das Positive, das wir leisten, die Werke, die wir unterstützen oder mindestens akzeptieren können, auch zu kommunizieren. Ich glaube, da dürfen wir noch etwas selbstbewusster auftreten und einfach schlicht quantitativ noch etwas mehr machen.
Also die Kommunikation verstärken. Kampagnenspezialist Lukas Golder rät den Umweltverbänden zudem zu einer gemeinsamen Strategie, nicht nur in Energiefragen, sondern auch bei Einsprachen gegen Ausbauprojekte.
Wenn die Umweltverbände geeint auftreten, dann würde ich im Moment trotzdem davon ausgehen, dass das Pendel zu ihren Gunsten ausgeschlagen hat, dass ihre Ideen der Energiepolitik im umfassenden Sinn im Moment besser gehört werden und auf diesem Weg können sie weiterhin politisieren.
Einen Schritt auf diesem Weg machen die Umweltverbände Anfang Mai. Dann wollen sie gemeinsam über ihre Pläne zum Ausstieg aus der Atomenergie informieren.
Monika Zumbrungen hat berichtet. Der Helikopter aus Mollis, Klarus, ist gleich das Thema im Tagesgespräch nach Roger Brendlin und den Schlagzeilen.
Wie Großbritannien schickt nun auch Frankreich Militärberater nach Libyen. Diese sollen die Rebellen unterstützen. Es handelt sich um eine kleine Zahl von Offizieren, teilte die Regierung in Paris mit. Bodentruppen nach Libyen zu schicken sei weiterhin aber nicht geplant. Japan will für die 20 Kilometer Sperrzone rund um Fukushima ein gesetzlich verbindliches Zutrittsverbot erlassen. So soll verhindert werden, dass ehemalige Bewohner in das verstrahlte Gebiet zurückkehren. Kurz vor Ostern haben weitere Kantone ein gesetzlich verbindliches Feuerverbot erlassen. Inzwischen sind es deren 8. Der Bund warnt aber, die Waldbrandgefahr sei im ganzen Land hoch. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden gibt es rund 4 Kilometer Stau. Als Alternativroute steht die A3A13 via San Bernardino zur Verfügung. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Raststätte Neuenkirch und Emmen-Nord stockt der Verkehr. Und in der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Kiesen und Rubigen gibt es Stau.
Die Schweiz ist ein Helikopterland. Kein Wunder bei so vielen hohen Bergen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Schweiz selbst keinen Helikopter made in Switzerland hat. Den Markt beherrschen andere, der deutsch-französische Eurocopter zum Beispiel. Das soll sich jetzt aber ändern. Die Firma Marenco Swiss Helicopter AG entwickelt nämlich einen Schweizer Helikopter. Ein gewagtes Projekt und ein teures. Susanne Brunner ist jetzt dort, wo der Helikopter den Medien vorgestellt wurde, auf dem Flugplatz Mollis im Kanton Glarus. Ihr Gast ist Martin Stucki, Chef der Firma, die mit einem Schweizer Helikopter abheben will.
Das Tagesgespräch.
Wir sind hier auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Mollis, im Kanton Glaris. Das ist heute ein ziviler Flugplatz. Herr Stucki, Sie haben heute einen Helikopter enthüllt, aber im Gegensatz zu dem, was wir jetzt da vielleicht ganz viel im Hintergrund gehört haben, abheben, ist er noch gar nicht geflogen. Warum nicht?
Das ist ein 1-zu-1 Modell. Es ist ein bisschen mehr als ein Mockup. Wir haben ihn in das Holz gebaut.
Ein Mockup muss man vielleicht erklären.
Ja, das heisst, das sieht aus wie ein Helikopter, das fühlt sich an wie ein Helikopter, das fliegt einfach noch nicht. Das geht uns darum, unseren Kunden einen Eindruck zu geben, wie der Helikopter aussieht. Es geht aber auch darum, um ein Gefühl überzukommen, wie es ist, die Ergonomie in dem Helikopter, wie gut kommt man dazu, wie ist es für den Pilot, kann man den Pilotensitz genug gut verstellen. Und wir haben gleichzeitig, darum sage ich, es ist ein bisschen mehr als ein Mockup, wir haben gleichzeitig die ganze Zelle bereits aus Carbon Composite gebaut, auch um ein das Gefühl zu bekommen,
also wo sind die Grenzen Material,
vom Material. Ja, Carbon Composite, das sind Kohlefasern eigentlich, wo man sehr grosse Freiheit hat in der Formgebung, die aber gleichzeitig sehr hohe Festigkeit haben. Es ist das gleiche Material, das man in der Formel 1 verwendet, für die Chassis zum Beispiel, auch um eine höhere Sicherheit zu erreichen.
Jetzt schauen wir sehen im Radio sehen wir den Helikopter nicht. Der ist jetzt da hinter uns in einem Hangar. Da außen ist das schönste Wetter, zumindest in den Glarnerberg in einem Hangar. Und der haben sie enthüllt. Der war mit einem Tuch zugedeckt. Und das ist ein roter, ziemlich schnittiger Helikopter. Sieht auch aus wie ein Bein von vorne. Sehr viel Glas, sehr viel Scheiben. Etwa so könnte ich es vielleicht sagen. Martin Stucki, Wie kommt man auf die Idee, einen Helikopter zu bauen?
Oder für mich gibt es zwei Gleise, wie wir auf die Idee gekommen sind. Das eine ist sicher die Leidenschaft für Helikopter, die Faszination auch für die Technik des Helikopters.
Also Sie haben einen persönlichen Bezug zu Helikopter? Sie sind Helikopterpilot?
Ich fliege Helikopter, ja. Also einfach kommerziell, aber Freelance. Das ist der eine Teil. Und ich glaube, es ist sehr ein wichtiger Teil. Und der andere Teil ist, dass wir gesehen haben, dass in dem Markt, wo wir sind, in dieser Nische, es ist eine sehr grosse Nische, dass da die Möglichkeit ist, wenn man wirklich modernen Helikopter entwickelt, wirklich auch erfolgreich zu sein.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Helikopter sozusagen am Stammtisch geboren ist.
Das ist natürlich irgendwie so, man denkt mal darüber nach, ja, was können wir besser machen. Manchmal sind es kleine Sachen, die einen ärgern, wenn es regnet und es tropft rein bei einem Helikopter, der gleich 2,5 Millionen kostet, ist das manchmal ärgerlich.
Oder das gibt es.
Das gibt es, ja. Also man bringt die Türen nicht ganz zu und dann denkt man so als Ingenieur, vielleicht könnte man das ein bisschen besser machen.
Also Sie machen jetzt nicht nur einfach Konkurrenz schlecht, sondern es ist tatsächlich so, Helikopter, die fliegen, also es klingt jetzt einfach lustig, kann es einem auf den Kopf rechnen.
Ja, ich sage immer, das ist so ein bisschen der Zeitröhneffekt. Die fliegen sehr gut, aber es hat viele Detaillösungen, die man eigentlich in einem Auto zum Beispiel nie wieder akzeptieren würde. Auch, dass man in vielen Helikoptern die Pilotensitz nicht verstellen kann. Je nach Größe ist es dann halt bequemer oder weniger bequem für den Pilot. Man muss sich einfach mit dem zufrieden geben, was man vorfindet.
Also das heisst eigentlich, also wenn ich Sie richtig verstehe, es hat einerseits Faszination für Flüge und andererseits, weil Sie fliegen, haben Sie gemerkt, es ist unzulänglich, die Helikopter, die zur Verfügung stehen. Also haben Sie gedacht, Sie entwerfen jetzt das Modell, das Sie als perfekt empfinden.
Ja, genau. Also wir probieren das, was wir finden, ist nicht so gut zu verbessern und das, was gut ist, zu nehmen und das in ein Produkt zu integrieren mit neuesten Technologien. Und das Schöne ist eigentlich, wenn wir den Gesamtmarkt anschauen, hat man viel neue Modelle als leichte zweimotorige Helikopter oder eigentlich den ganzen Range nachher darauf bis zu den schweren Helikopter. Aber in diesem Bereich ist das neueste Modell basiert auf einem Modell, das vor 30 Jahren rausgekommen ist.
Also das heisst, die Helikopter, die man heute sieht, die sind eigentlich 30 Jahre alt und man hat nicht mehr viel gemacht oder respektive es hat niemand gegeben, wie Sie, die sich jetzt aufgeregt haben über gewisse Details oder dass man vielleicht eine schnittigere schnittigeres Aussehen machen.
Ich glaube, es ist so eine Kombination. Also das ist mal richtig. Man hat die Helikopter zwar upgradet, aber man hat nicht mehr wirklich etwas Neues gemacht. Und das Ganze ist eine Kombination daraus heraus, dass für die einen ist es nicht nötig gewesen, weil es fast keine Konkurrenz mitgegangen. Und für die anderen ist es zu wenig interessant gewesen, weil im Vergleich zu den grossen Helikoptern der Umsatz pro Helikopter sehr klein ist bei diesen leichten Helikoptern. Also es sind zwar immer grosse Beträge, aber es ist nicht wie beim Auto, wo ein teures Auto viermal so teuer ist wie das günstige Auto, sondern mit dem Helikopter ist es halt so, dass es 10-mal oder 20-mal so teuer ist, wenn es dann wirklich um die grossen Helikopter geht. Und wenn es dann um Militärhelikopter geht, ist das explodiert nachher. Da geht es von einem einstelligen Millionenbetrag in einen dreistelligen Millionenbetrag.
Also Ihre würde ja etwa, wenn er dem auf der Markt käme, 2,5-3 Millionen etwa kosten. Das ist etwa die Preisklasse von dem. Ich will noch mal zurückkommen zum Entwerfen von einem Helikopter. Wie gesagt, der steht jetzt da innen, das ist ein Modell, aber der fliegt noch nicht. Wo haben Sie denn den entworfen?
Das eine ist mal, man muss gute Ideen haben. Das ist Kreativität. Die hat man, manchmal sitzt man an und macht verschiedene Vorschläge. Man fängt auf eine Skizze an und nachher wird das eigentlich am Computer ausgeschafft, entworfen. Das ist nicht mehr wie früher mit Strich, sondern es wird dreidimensional modelliert. Das mache auch nicht ich allein, da haben wir ein grosses Team, das machen wir zusammen. Man tut nachher am Computer auch zusammensetzen, also das sind Einzelteile, die man modelliert. Man setzt sie zusammen, man schaut, wie es passt. Man kann dann mit diesen Daten direkte Berechnungen machen. Das wird in erster Linie jetzt in Pfäffik gemacht. Pfäffik, Kanton Zürich, ja, wo wir die ganze Infrastruktur durch meine vorherige Firma natürlich vorgefunden haben und dann können mitbenutzen und immer noch mitbenutzen.
Also das heisst, Sie sitzen am Computer und entwerfen einmal, sagen wir, den Helikopter, wo Sie sich erträumen.
Das ist ja der grosse Vorteil, dass ich am Computer sehr viel durchprobieren kann, ohne dass ich schon Kosten habe oder grosse Kosten habe. Ich habe nur meine Arbeitszeit, die ich investiere. Und das gibt dann die Möglichkeit, gegenüber, wenn man jetzt nur Strich macht auf einem Blatt Papier, natürlich viel mehr schon zu schauen, ja, wie passt das, wie viel Platz habe ich drin, auch wie schwer wird es, ganz genau. Da hat man viel mehr Möglichkeiten und man kann nachher auch abschätzen, ist die Lösung besser, ist die andere Lösung besser, müssen wir da noch etwas verändern oder nicht?
Blöde Frage. Wenn Sie am Computer einen Helikopter entwerfen, wie wissen Sie dann, ob der fliegt?
Es sind zwei Sachen. Das eine ist einmal, dass man natürlich das Ganze aufgrund von Annahmen und Berechnungen schon macht. Grundberechnungen einerseits. Das sind sehr viele Sachen, die man wirklich von Hand macht. Oder in einer Tabellenkalkulation, also bessere Handrechnungen, so ein bisschen Hilfsmittel, Rechenmaschinen. Und wenn man nachher, was wir jetzt haben, mal einen Helikopter hat, ein Modell hat, kann man mit dem Modell dann wirklich in ein Programm gehen, Simulationsprogramm, wo man die Dynamik, die Aerodynamik vom Helikopter simuliert und dann Feedback überkommt, was kann man noch verbessern, was muss man noch verbessern und wie wird der Helikopter fliegen, wie ist auch die Leistung des Helikopters. Die Problematik ist ein bisschen, beim Helikopter ist es schwieriger. Beim Flieger hat man relativ schöne Strömungsverhältnisse. Der fliegt in der Luft und hat Flügel, das gibt gewisse Ablösungen. Im Großen und Ganzen ist das ein schönes Strömungsbild. Beim Helikopter tut man ja so ein bisschen bös gesagt Luft mixen. Das heisst, man hat extrem unterschiedliche Strömungsverhältnisse und das gibt auch, macht es aufwendig zum Simulieren. Aber da gibt es mittlerweile gibt's Programme, die einem wirklich die Möglichkeit geben, sehr weit zu gehen und auch schon sehr genau vorherzusagen, wo man landet.
Sie arbeiten mit einem ganzen Team zusammen. Sind denn das alles Leute, die, sagen wir jetzt mal, wie Sie angefressen sind von Helikoptern, die das in ihrer Freizeit machen? Oder wie zahlen Sie denn die Leute? Weil der Helikopter, streng genug, gibt es ja eigentlich noch nicht.
Wir sind finanziert von einer grossen Finanzgruppe, die uns eigentlich das Projekt so ermöglicht.
Also Sie sind rausgegangen und haben gesagt, ich baue einen Helikopter, geben Sie mir ein Geld, und damit ich das realisieren kann, oder wie läuft das?
Im einfachsten Fall. Es ist natürlich, Tat und Wahrheit ist ein harter Weg. Also
ein Beispiel, ich nehme an, Sie gehen zu einer Bank, ich sage jetzt mal, wir sind im Glarnerland, Sie gehen zur Glarner Kantonalbank und sagen, schauen Sie, ich baue hier zu Mullis einen Helikopter, gibt vielleicht Arbeitsplätze, ich hätte gerne, ich weiß doch auch nicht, ein paar Millionen.
Ja, also mit Banken ist das extrem schwierig oder eigentlich fast unmöglich. Da haben wir viel probiert.
Und sie haben genau so reagiert, also da kann jeder kommen, oder wie?
Ja, das ist ein bisschen böse gesagt, von einer Bank kommt man Geld, wenn man beweisen kann, dass man das Geld nicht braucht oder dass kein Risiko dahinter ist. Ich denke, wir haben wirklich lange gesucht und das war der grösste Teil gewesen. Und wenn man einen Fachmann fragt, dann sagt er, ja, ich muss einen guten Businessplan haben und es muss ein guter Business Case sein. Das haben wir zu einem Zeitpunkt auch gehabt und das hat nicht gelangt. Ich glaube, was man vor allem braucht, ist Hartnäckigkeit und eine extreme Ausdauer. Also es war nicht etwas, wo wir in einem Jahr gemacht haben, sondern wir haben im 2002 angefangen und sind dann irgendwie im 2009 erfolgreich und finanziert gewesen.
Aber das heisst eigentlich, es war sehr viel Freiwilligenarbeit dahinter gewesen, zuerst. Und dann haben Sie irgendjemand, Sie haben schon vorhin gesagt, also an der Medienkonferenz haben Sie gesagt, Sie sagen eigentlich nicht, wer das ist. Es ist eine Schweizer Firma offenbar, ausländisches Geld ist drin, aber genauer kann man das nicht sagen. Weil niemand sich bloßstellen will, dass sie ein Helikopterprojekt unterstützen, wo vielleicht der gar nie fliegt.
Ich glaube, da sind verschiedene Gründe dahinter. Wieso, dass man das nicht unbedingt das publik machen will. Ich denke aber, es ist weniger die Angst vor dem Bloßstellen. Das kann ich nicht zu wenig beurteilen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jemanden gefunden haben, der am Schluss gesagt hat, ja, ich finde das Projekt so interessant, dass ich das unterstütze. Das ist jetzt von, denke ich, nicht strategisch ein hochinteressantes Projekt, weil auf der einen Seite ist es sehr viel Geld, wenn man schaut...
Es sind 50 Millionen drin.
Ja, wenn man schaut, was gesamthaft schon investiert wird, wenn man irgendeine grosse Firma übernimmt oder so, ist das wieder sehr wenig Geld. Und von dort her, denke ich, ist es auch nur möglich gewesen, weil jemand so ein persönliches Interesse hatte. Und das auch faszinierend gefunden hat.
Martin Stucki, wenn Sie sind, fragen oder den Helikopter vorstellen, was ist denn das, was Sie gesagt haben, auch in Bezug auf Märkte? Also wenn ich jetzt so sage, sagen Sie auch für unser Publikum, etwas, das 2,5-3 Millionen Franken kostet, dann denkt man zuerst einmal vielleicht an reiche Leute oder man denkt an die Schweiz, ja, wer könnte einen Helikopter kaufen? Das wäre allenfalls Träger vielleicht, Transportfirma, vielleicht das Militär, wobei das wird dann schon schwierig. Und Träger ist auch schwierig, weil das ist ein einmotoriger Helikopter und eigentlich braucht es zwei Motoren oder sind vorgeschrieben. Also, was ist denn der Markt in der Schweiz für einen Helikopter?
Also jetzt für die Schweiz sind es hauptsächlich wirklich die Helikopteroperator, die den Helikopter nachher in verschiedensten Rollen einsetzen, für Arbeitsflüge, für Personenflüge, teilweise auch für Training. Und in der Schweiz ist es eigentlich in dem Markt, ist es auch der Helikoptertyp, genau die Klasse, die am meisten eingesetzt wird. Und das gilt natürlich nachher für einen Weltmarkt. Das ist klar, Helikopter, das ist nicht etwas, wir können nicht existieren mit dem Schweizer Markt, das ist ein weltweiter Markt. Aber es wird dann weltweit so sein, dass der Hauptmarkt wirklich Operators sind, die den Helikopter nachher einsetzen.
Der Markt ist ziemlich aufgeteilt im Moment und der grosse Platz ist Eurocopter, deutsche und französische Firma. Wo wollen sie da reinwirken? Oder respektive, ich kann es anders fragen, schaut dann die Konkurrenz einfach zu, wie sie jetzt das aufbaut?
Ich denke nicht, dass sie einfach zuschauen. Die Frage ist natürlich, wie spannend ist es und wie viele Ressourcen haben sie, um auch sofort zu reagieren jetzt auf das? Oder wie viel auch Neid zum Reagieren, weil aktuell Eurocopter in dem grösseren Helikoptersegment ganz massiv unter Druck ist und eigentlich gefordert ist, Helikopter jetzt zu zertifizieren oder neue Helikopter zu entwickeln, wenn sie nicht wollen, sehr stark verdrängt werden, zum Beispiel im Offshore-Markt mit grösseren Helikoptern. Und von der denke ich mir, dass momentan für uns die Nische sehr gut ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass nicht einmal gesagt ist, dass das ein reiner Verdrängungskampf ist, weil man sieht, wenn man die Helikopterzahlen anschaut, wir haben jetzt ein bisschen eine Verspätung auf so einen 10-Jahres-Bedarf durch die Finanzkrise, dass vermutlich die etablierten Hersteller die Stückzahlen, die es dann braucht, weltweit gar nicht liefern können. Vor allem, weil die Stückzahlen darauf basieren, dass die Stückzahlen zum Beispiel China und Indien gar nicht berücksichtigen.
Wie kommt jemand wie Sie dazu, jetzt Molis, wo ein kleiner Ort ist, im Glarnerland, zu sagen, wir mischen da mit auf einem Markt, oder, wo eben so Platzhirsche sind wie Eurocopter und zuversichtlich sind, dass von da aus allenfalls auf China geliefert werden, auf in die USA geliefert werden. Das klingt nach ziemlich einer kühnen Vision.
Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, von der Produktion her haben wir nicht im Sinn, eine komplette Helikopterproduktion aufzubauen, sondern wir wollen die Endmontage vom Helikopter in unserer Hand haben, wie das auch in der Automobilindustrie gemacht wird, wie das auch grosse Flugzeughersteller machen oder probieren zu machen, wenn wir Airbus und Boeing anschauen. Das heisst, das andere würde unsere Möglichkeiten auch übersteigen, da von der Schraube her alles selber zu machen. Und das andere ist, dass geplant ist, dass wir aus Molis hauptsächlich den europäischen Markt beliefern. Wir sind in tiefen Gesprächen mit verschiedenen Partnern, beispielsweise für Nordamerika, dass man dort dann auch einen Produktionsstandort hat, in Südafrika beispielsweise. Das heisst, dass wir den Weltmarkt dann auch aus lokalen Zentren heraus beliefern.
Sie sind davon ausgegangen, dass also 40 Helikopter pro Jahr müssen Sie mindestens können produzieren, um gerade so rauszumögen. Also das, und besser wäre mehr, oder Sie haben doch keine Zukunft gelagert, Martin Stucki. Aber es ist eine Tatsache, der Helikopter hinter uns steht am Boden. Was braucht es, bis der fliegt?
Es braucht noch einen rechten Effort. Ich denke, es braucht jetzt mal einen Effort, bis er fliegt. Das ist der kleinere Teil, viel der grössere Effort ist nachher, den Helikopter noch durch die Zertifizierung zu tun. Durchzubringen. Und zwar, weil man dann muss nachweisen muss, dass er alles kann. Man muss auch sehr viel Papierarbeit machen. Wir haben da teilweise schon vorgeschafft von unserem System her. Ich denke, das sind die zwei wichtigen Sachen. Das eine ist, den mal zum Fliegen bringen, dann sind wir noch nicht am Ziel. Nachher heisst es noch, die Zertifizierung zu bringen. Das sind wir uns auch bewusst. Das ist auf der einen Seite natürlich risikoreich, aber das ist dafür auch sehr spannend.
Also durch Zertifizierung bringen, das heisst, Sie machen Sie müssen x Vorschriften vom Bundesamt für Zivilluftfahrt müssen Sie erfüllen, Sie müssen x Tests machen.
Also es ist so, dass es zwei grosse Zertifizierungsorganisationen gibt. Die Schweiz ist in der EASA, das ist eine EASA-Zertifizierung. Und es gibt gleichzeitig eine Zertifizierung, die von der FAA, von den USA gemacht wird. Die zwei sind jetzt das ist ein positiver Punkt. In unserem Fall sind die Vorschriften sehr stark ähnlich, also die sind aufeinander abgestimmt. Und die Zertifizierung nachher läuft so, dass man über ein Batzel eigentlich Zertifizierung nach EASA-Vorschriften macht. Also es sind nicht direkte EASA-Vorschriften, aber man macht in Zusammenarbeit mit dem Batzel Zertifizierung nach den EASA-Vorschriften. Die Zertifizierung, die eigentlich, die kommt nachher von der EASA.
Eigentlich könnte man sich fragen, warum hat das nicht jemand vorhin schon gemacht? Warum hat jemand nicht versucht, einen Schweizer Helikopter zu bauen? Selber, weil die Schweiz ist wirklich ein Helikopterland mit all diesen Bergen. Und all den irgendwo habe ich gelesen, dass pro Quadratmeter, glaube ich, die Schweiz fast am meisten Helikopter, wenn nicht am meisten. Und trotzdem, es hat es noch niemand gemacht. Müsste Ihnen das nicht eine Warnung sein?
Auf der einen Seite, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, nein, das ist nicht so. Auf der anderen Seite gibt es ja noch weitere Faktoren, wo man sagen, ja, es wäre ein Produkt für die Schweiz, es braucht hochqualifizierte Arbeitskräfte, es sind sehr kleine Serien, das ist etwas, wo die Schweiz sehr stark ist drin. Ich denke, ein grosser Indikator, wieso das noch niemand gemacht hat, ist ganz sicher die Effort, die man leisten muss, bevor man mal wirklich in die Luft kann. Also finanziell muss ein Finanzinvestor finden. Wir haben das jetzt probiert. Wir denken, es passt sehr gut, es passt zeitlich sehr gut. Und ich denke, wenn man es nicht probiert, dann weiss man auch in 10 Jahren noch nicht, ob es gelingen oder nicht.
In den USA sind so Unterfangen gang und gäbe. Und da kippt man einmal um oder respektive da klappt es nicht oder geht einmal Konkurs. Und so in der Schweiz ist das doch ein bisschen weniger so. Merken Sie das als Unternehmer, dass das Umfeld ein bisschen anders ist, dass man nicht einfach etwas probiert und dann halt vielleicht klappt es nicht und dann probiert man wieder das Nächste?
Also das merkt man. Und ich denke, was mich ein bisschen kritisch dünkt, ist, dass man auf der einen Seite, also wir haben das Gefühl, wir können nur noch einen Bankensektor bedienen oder einen Medizinalsektor. Dort ist die Resonanz viel grösser. Wir haben das gesehen, auch beim Bund zum Beispiel, wenn es um etwas Mechanisches geht, an einer ETH, wenn man am Wettbewerb mitmacht, dann laufen wir unter Verschiedenes, geht man so. Mich denke, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil irgendwo auch noch, denke ich, für die Schweiz wichtig ist, dass wir Industrie haben, wo wirklich etwas Mehrwert geschaffen wird, wo man auch anlangen kann. Aber also eigentlich müsste es denken geben, dass es so ist, dass es in den USA so viel leichter ist. Es gibt ja nicht irgendwie zwingende Gründe, wieso das so ist. Und vielleicht müssen wir auch dort mal etwas anfangen daran ändern.
Sind Sie jetzt einfach der Typ, der das Risiko wagt? Also ich weiss, 1997 haben Sie eine Firma schon gegründet, Morenco AG, und jetzt ist Morenco Swiss Helikopter AG.
Ich weiss, also scheinbar bin ich der Typ, ich weiss es nicht so genau. Ich denke nicht, dass das so etwas Außergewöhnliches ist. Wir waren ziemlich hartnäckig. Es ist sicher viel, einfach, man muss sagen, ja, es ist die Leidenschaft, die zu dem führt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Naivität oder Dummheit, oder ich weiß es nicht. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass man etwas macht, dass man etwas unternimmt. Und ich finde es extrem spannend. Und der ganze Mix führt dazu, dass man mal mit so etwas anfängt. Irgendwo gibt es ja einen Punkt, wo es dann auch einfach auch läuft und wo man einfach noch vorwärts geht. Es gibt auch Punkte, wo man denkt, jetzt höre ich dann auf, habe ich es dann gesehen. Aber momentan läuft es sehr gut. Gibt es auch viel Kraft.
Bei was sind so Punkte, wo Sie denken, jetzt wirfen Sie dann den Battle hin?
Ja, ich meine, 2009 haben wir eine Wirtschaftskrise gehabt. Wir sind als Ingenieurunternehmen extrem beeinflusst gewesen durch das. Wir haben eigentlich fast keine Arbeit mehr gehabt. Und gleichzeitig hat man ein Projekt gehabt, wo man viel investiert hat, wo das ganz andere belastet hat. Und es ist nicht vorwärts gegangen. Und dann denkt man, ja, jetzt gehe ich irgendwo anders hin, gehe als Flughelfer, probiere da irgendwie Transportflüge reinzurutschen und dann ein bisschen Heli-Flüge, dann habe ich alle anderen Ärger nicht mehr. Aber vielleicht wird es dann eben auch wieder langweilig mit der Zeit.
Wie ist es denn mit der Angst? Allein gestern sind im Handelsregister 16 Firmen Konkurs eingetragen.
Gut, ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Bergsteigen oder so, wenn man zu Berg geht und immer im Kopf hat, dass eine Lawine kommen kann oder dass etwas passieren kann oder Blitz einschlägt, dann geht man nicht mehr. Und das ist da gleich. Ich denke, man muss vorwärts schaffen. Wir haben irgendwie einen gewissen Leistungsausweis. Um 97 haben wir angefangen. Ich denke, man muss an dem schaffen und schauen, dass es geht. Und auch weniger darüber reden, was alles schief gehen kann, weil das kann man jetzt hier reden. Sondern mehr so ein bisschen darüber reden, was haben wir erreicht und was müssen wir noch machen, um die nächsten Herausforderungen zu meistern.
50 Millionen, wenn man denkt, 2014, 2015, wenn Sie so die ersten ausliefern, langt der finanzielle Schnauf?
Ja, also wenn man jetzt das vergleicht mit grossen Herstellern, wobei man die Zahlen manchmal auch nicht so hundertprozentig umlegen kann, das sind sehr hohe Zahlen, dann ist das eine extrem kleine Zahl. Wenn wir auf die andere Seite schauen, ist es ein sehr grosser Betrag. Wir denken das lange, wir haben das sehr genau durchgerechnet. Aber es ist ganz klar so, wir müssen das schlank machen, wir machen das auch schlank. Wir haben natürlich viel kürzere Entscheidungswege.
Also schlank heisst mit wenig Leuten und nicht so viel zahlt, oder wie?
Nein, ich denke, wir haben sehr gut bezahlte Leute. Sie müssen sehr gute Leistung bringen. Wir müssen es halt im ersten Mal machen. Und wir haben keine Zeit, um zwei Wochen lang diskutieren, ob wir es so oder anders machen. Und Fakten auf den Tisch legen, müssen wir halt wirklich schnell entscheiden. Und ich glaube, das ist auch die grosse Stärke, die wir haben, dass wir schnell entscheiden können. Die Resonanz, die wir an der Helikopterausstellung in den USA hatten, war überwältigend für uns.
Das war die grösste Helikopterausstellung der Welt, Orlando in Florida.
Ja, genau. Das hat uns natürlich auch ein bisschen die Sicherheit gegeben, dass wir es richtig gemacht haben. Das andere ist richtig, das ist nicht ein Projekt, wo man sagt, wir machen etwas Innovatives im Sinn, dass etwas total Neues ist. Wir wissen, der Markt ist rum. Wir wissen, die Helikopter werden gebraucht und wir wissen, dass es fliegt. Aber was wir wollen, ist Innovation in dem Sinn, dass wir in den Detaillösungen das Beste machen und vor allem auch Technologien einsetzen, die aktuell die besten sind und am besten geeignet sind, für einen Helikopter in dieser Art in die Luft zu bringen und dann als Gesamtpaket eben einen Helikopter haben, der so perfekt ist, dass der Kunde überzeugt ist, dass das seine zukünftige Maschine ist.
Martin Stucki, viel Glück und herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Susanne Brunner hat im Tagesgespräch mit Martin Stucki geredet. Der Martin Stucki ist Chef von einer Firma, die der erste Schweizer Helikopter auf den Markt bringen will. Am Morgen hat er Zmollis im Kanton Glarus das erste Modell von dieser Maschine im Maßstab 1:1 vorgestellt. Das Tagesgespräch und die erste halbe Stunde vom Rendezvous mit Nachrichten und Hintergründen, beides gibt es als Podcast zum Abladen aus dem Internet auf Ihrem MP3-Player rendezvous.drs.ch. Der Weg dazu. Und außerdem Nachrichten und Hintergründe rund um die Uhr kann man auf DRS4 News hören, unserem Nachrichtensender. Gesamtverantwortung für die Sendung Christoph Wüttrich, zuständig für die Nachrichten Jan Grübler. Mein Name ist Gurdin Vinzenz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.